Freude am Beten. Ja klar, es gibt nichts Schöneres, nichts Nützlicheres, nichts Wichtigeres, als beten zu lernen. Hey, und ich bete gerne. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Danke Gott für die Schöpfung und für die ersten Anzeichen von Frühling und für die Sonne und den Regen. Ja, und meinetwegen auch den Schnee. Deine Güte währet ewiglich. Danke Gott, dass ich in einem freien Land lebe und ja, dass ich unbehelligt in den Sonntagsgottesdienst meiner Lieblingsgemeinde gehen kann. Deine Güte währet ewiglich. Danke Gott, ja, dass ich gesund bin, dass ich was zum Anziehen habe und genug zu essen. Deine Güte währet ewiglich. Ja, das ist nicht selbstverständlich, ich weiß. Viel zu viele Menschen, die leben in Kriegsgebieten oder unter Verfolgung oder Bedrängnis oder in schrecklicher Armut. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, was die so mitmachen. Und natürlich bete ich für sie. Herr, erbarme dich. Mein Kollege, der glaubt ja nicht an Gott. Weil dieser angeblich liebende Gott so viel Schreckliches zulässt und nichts dagegen tut. Naja, manchmal kann ich ihn verstehen. Der Mann von einer Bekannten ist schwer krank. Keiner weiß, ob er den Krebs überleben wird. Und die Tochter von einer anderen, die ist chronisch krank und noch so jung. Ja, die meisten meiner Bekannten, die sind dankbar, wenn ich sage, hey, ich bete für dich. Ich glaube ganz fest, dass Gott einen guten Plan hat für dein Leben. Und manchmal erhört Gott auch Gebet. Und das ist dann besonders schön. Aber ehrlich gesagt, in letzter Zeit fällt es mir immer schwerer zu beten. Seit 6 Monaten bin ich arbeitslos, schreibe eine Bewerbung nach der anderen und werde meistens nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und meine beste Freundin, die verbreitet seit kurzem Lügengeschichten über mich. Ich habe ja versucht, mit ihr zu reden und sogar mich zu entschuldigen, aber sie macht einfach immer weiter und alle glauben ihr. Ich fühle mich total hilflos und verraten. Und jetzt? Jetzt soll ich auch noch aus meiner Wohnung raus. Kurzfristig Eigenbedarf des Vermieters. Wo soll ich denn hin? Ohne Job, keine Wohnung, ohne Freunde, keine Hoffnung. Tja, und Gott? Der ist irgendwie ganz schrecklich weit weg. Und anstatt dass er mir hilft, lässt er gefühlt nur eine Katastrophe nach der anderen passieren. Sag mal, geht's noch, Gott? Guckst du etwa absichtlich weg? Ist es dir ganz egal, wie es deinen Menschen geht? Nanu?
Nanu? Ich kann mir Ihre Spannung so gut vorstellen, dass der liebende Gott, der nur ein Wort sprechen muss und wir sind gesund und es ist heil und Kriege sind vorbei, Berge weichen, Tote stehen auf und auf der anderen Seite ist das Leid, das da ist, in unserer Welt, in unserem Umfeld und in unserem eigenen Leben. Da ist es. Und es ist heute da und es war gestern da und es wird wahrscheinlich auch morgen noch da sein. Wie kriegen wir das denn zusammen, diese zwei Sachen, den liebenden Gott und all dieses Leid, da braucht man eine Brücke. Die eine Brücke ist das Kreuz. Eine Brücke, durch die Leid und Gott zusammengehalten werden. Jesus Christus selber hat so viel Leid erlebt am Kreuz und doch ist er Gott. Er hat es miteinander verbunden. Jetzt in der Passionszeit erinnern wir uns in besonderer Weise an das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das sichtbare Zeichen der Liebe Gottes und der Hoffnung, unabhängig von unseren äußeren Umständen. Aber darum geht es heute nicht. Es geht um eine andere Brücke und diese Brücke ist das Klagegebet. Und wir hören die Verse, die sie entdeckt hat und für wo sie sich so sehr wiederfindet.
Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tod geweiht. Mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Gegner würden jubeln über meinen Untergang. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan.
Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Viermal steht am Anfang dieses Psalms die Worte, wie lange noch? Was für ein ehrlicher Psalm. Ich weiß nicht, was euch einfällt zuerst, wenn ihr an Klagegebet denkt, an Klagen. Mir fallen als erstes südeuropäische Frauen ein, die lauthals jammern und klagen, wenn sie Schweres erlebt haben. Ich mache es euch jetzt nicht vor, wie das dann sich anhören könnte, aber das ist meine erste Assoziation. Meine zweite sind Menschen, die im Moment diese Kriege erleben, die fürchterlichen Kriege und die Bilder, die wir sehen, wo Menschen da sind und all ihr Leid rausschreien. Was ist denn eigentlich Klagen? Ach, noch ein Satz dazu. Manches Mal würde uns es, glaube ich, gar nicht schaden, wenn wir in dieser Laute, wenn ihr euch das vorstellt, jetzt irgendein ordentliches Klage-Vibe, wenn wir unsere Klage und unseren Frust raushauen würden, anstatt in uns reinzufressen. Ich könnte mir vorstellen, dass so manche Depression und manche Krankheit aufgrund all dessen, was wir in uns reinfressen, vermieden werden könnte, wenn wir wieder lernen würden, das Ganze rauszuhauen, was in uns ist. Was ist denn Klagen? Klagen ist nicht jammern, ganz wichtig. Jammern heißt, ich drehe mich um mich selbst und um mein Leid und finde das alles so fürchterlich schlimm. Also, jammern heißt, und ich hoffe, dass möglichst viele mehr zugucken dabei. Ändert nur mäßig was. Klagen ist auch nicht anklagen. Wenn ihr euch das Wort anklagen vorstellt, anklagen heißt, so darfst du nicht mit mir umgehen. Ich habe das Recht, dass du mit mir ordentlich umgehst und dass es mir gut geht. Was du tust, ist unrechtmäßig und deshalb klage ich dich an und sage, nein, so nicht. Merkt ihr, dass da was nicht stimmt? Wenn ich beginne, Gott anzuklagen, dann stelle ich mich auf einmal über Gott und sag, was Gott anscheinend zu tun haben soll und was auch nicht. Das hat was mit Überheblichkeit und mit Stolz zu tun. Und ich bin überzeugt, wenn wir mal vor Gott stehen werden, dann wird sich Gott nicht rechtfertigen müssen, warum er mit uns umgegangen ist, wie er es getan hat. Gott muss sich nicht rechtfertigen und von daher brauchen wir ihn auch nicht anklagen. Ich glaube, manchmal in großer Not kann aus einem Klagegebet auch eine Anklage mit dabei sein und das ist ganz okay, wenn wir irgendwann auch wieder ein gesundes Miteinander finden. Aber was ist denn jetzt die Klage? Guckt euch mal dieses Bild genau an. Klagen heißt, ich schütte bei Gott mein Herz aus, ehrlich, frei nach Schnauze, wie es da drin ist. Die Doreen hat es ganz wunderbar für mich umgestaltet. Es war eigentlich blau, was da rauskam, wie ich es im Internet gefunden habe. Und die Doreen hat es mir so gemacht, wie ich finde, das ist doch Klagen. Wenn ich den Mut habe, das, was in meinem Herz ist, unverdaut, das, was ich zum Kotzen finde, ist es mir möglich? Bin ich bereit, das, was in den tiefsten Tiefen meines Herzens ist, wo sich Dinge gesammelt haben, die so schwer sind, das vor Gott hinzuschmeißen, vor ihm auszuschütten, egal, ob es stinkt, ob es muffelt, ob es daneben ist, ob es durcheinander ist, man gar nicht weiß, wie und was, ehrlich vor Gott die Dinge auszusprechen. Es ist nichts Schönes, was da rauskommt. Und das können wir machen, weil unser Gott ist ein souveräner Gott. Er ist ein liebender Gott und er ist die Wahrheit. Er sitzt auf dem Thron und regiert. Das ist die Wahrheit, auch wenn mir zum Klagen zumute ist. Und deshalb, es wird Gott nicht vom Thron stürzen, wenn ich ihm meinen Mist hinschmeiß. Dafür darf ich es tun. Ehrlich sein, ehrlich sagen, Gott, wie lange noch? Wie kannst du nur? Warum? Und wenn du merkst, ich weiß gar nicht, ob sowas in mir ist, wie in was, manchmal ist es auch gut, dort zu sagen, okay, wenn du wirklich mein ehrliches Herz willst, dann musst du mir erstmal helfen, mir zu erkennen, was denn in meinem Herzen ist. Ich habe ein paar schlaue Sätze gefunden im Internet, von denen erzähle ich euch. Klagen ist eine angemessene Reaktion auf das Böse in der Welt. Was mache ich denn mit all diesem Mist? Ich kann ihn klagen. Das Böse ist so böse, schmerzhaft und es macht so viel mit meiner Seele, egal ob es jetzt weiter weg ist oder ganz nah in meinem Leben. Das macht was mit meinem Herz, mit meinem Sein und mit meinen Fragen an Gott. Es ist so lebensfeindlich und wie gehe ich damit um? Natürlich kann ich fromm tun. Gott, du weißt es schon, du bist ja der Herr, du machst es dann schon gut. Aber dann bleibt doch der Mist und das Schwere in meinem Herzen. Und dann merke ich, so leicht ist es dann irgendwann, kommt eine Distanz hinein und viele Menschen wenden sich ab von Gott, weil sie genau dieses Ding nicht mehr zusammenkriegen. Wie ist es denn mit Gott und mit dem Leid? Birgit Rossmanit, wo bist du denn? Hier. Vielleicht fragt ihr mal die Birgit, das ist unabgesprochen, aber es ist mir, die Birgit betet seit Jahren gegen den Krieg in der Ukraine. Am Anfang haben ganz viele von uns gebetet und die Birgit, die ist jeden Dienstag da vom ZVM alleine. Sie ist online, aber sie ist alleine und sie betet wieder, jede Woche. Ich könnte mir vorstellen, dass es uns gut täte, manches Mal zu klagen. Und wenn wir bitten, von ganzem Herzen bitten, lass doch diesen fürchterlichen Krieg aufhören und die Woche drauf wiederkommen. Vielleicht müssen wir dann unser Gebet anfangen. Gott, ich habe dich auch gebeten, jetzt ist noch katastrophaler. Und ich klage dir das. Wie kann das denn nur sein? Und dass wir damit anfangen und ehrlich unser Herz ausschütten, bis wir dann weitergehen und tatsächlich wieder zum Bitten kommen. Wie die Birgit das macht, das weiß ich nicht. Frag das sehr, ich frag dich auch noch. Also, wenn man dann mal so richtig heilig ist, aber dann brauchen wir ja nicht mehr klagen. Also wenn man das so richtig dann weiß, dass Gott der Herr ist und ich so richtig mein ganzes Leben ihm anvertraue, dann brauche ich doch kein Klagen mehr, oder? So ein Quatsch. Wenn ich meinen Glauben tatsächlich als ganze Person, ich ganz, alles mein Leben mit Gott teile, die Höhen und die Tiefen, alles, dann gehören auch meine Emotionen, meine Gefühle und auch aller Mist gehört auch mit dazu. Die Sätze tief aus meiner Seele. Klage ist eine der elementarsten Lebensäußerungen des Menschen in Leiterfahrungen und in Todesrealität. Der Referent von unserer Ostertagung sagt dazu, Gott im Schmerz zu begegnen, gehört zu einer emotional gesunden und geistlich reifen Spiritualität dazu. Also es ist doch ein Zeichen meiner Gottesbeziehung und meiner Reife zu sagen, das klammere ich nicht aus, sondern alles bringe ich zu Gott. Und wisst ihr was? Es ist total biblisch. Die Bibel ist voll von Klage. Ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen. Es gibt ein ganzes Buch, die Klagelieder darüber, Hiob und so weiter. Und die Bibel ist doch unsere Richtschnur. An ihr orientieren wir uns. Von daher heißt von der Bibel zu lernen auch, Gott klagen zu lernen. Und wer klagt, der versinkt nicht in seinem Leid, Er verdrängt es auch nicht, sondern er richtet seine Trauer und seine Verlassenheit und seinen Gott hin zu Gott und bringt es hin genau dahin. Und zu allen Zeiten haben die Menschen die Verse aus der Bibel genutzt und haben mit den Versen der Bibel gebetet und haben das zu ihrem Gebet gemacht. Unser Herr Jesus selber auch. Im Sterben hat er den Psalm 22 zitiert und gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau so hat er sich gefühlt und genau so hat er es ausgedrückt. Manches Mal, wenn man ganz tief in Not steckt, in Todesnähe, oder wenn das Leid des eigenen oder von anderen einen so sehr ummannt, dann findet man keine eigenen Worte mehr. Da ist es so durcheinander im Herz und dann kann man beten lernen mit der Bibel. Dann kann man den Psalm, zum Beispiel den Psalm 13 nehmen und kann den David beten lassen und das zu meinem Gebet machen und sagen, wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Wie lange noch? Und damit merkt man, auf einmal ist da unsere Not, das Sein aus unserem Herzen, kommt zusammen mit Gott und es verbindet sich, genauso wie Gott sich das gedacht hat. Und das Tolle ist, ganz oft, wenn wir unser Herz ausschütten, irgendwann ist es leer und der Mist ist draußen. Und dann, aber erst dann ist wieder Platz, dass Gott neu hineinreden kann, dass wir still werden können und dass unser Herz verändert wird und unser Leben. Wie gehst du um mit deinen innersten Nöten, mit dem Bösen in der Welt? Wie kriegst du das zusammen? Nachdem der David geklagt hat, geht es weiter mit Vers 4 und 5. Auf einmal kommt da die Bitte um Veränderung. Er bleibt nicht dabei bei diesem Klagen, sondern er sagt, Gott, und jetzt bitte ich dich wieder, veränder was. Lass mich wieder froh werden, lass mich neuen Mut bekommen. Lass doch nicht zu, dass die Feinde das Ganze kaputt machen. Bitte tu was. Aus der Klage wird wieder eine Bitte. Der David kann den Blick wieder heben, weg von all dem Mist, kann er den Blick heben und sagen, du bist doch immer noch der Gott. Und jetzt bitte ich dich, veränder das was. Seit einigen Jahren habe ich mir angewöhnt, wenn ich irgendwas mitkriege von Leid oder wenn ich selber Leid erlebe, das Erste, was ich tue, ist klagen. Ich erlebe ganz viele Menschen, können sie gerne auch so machen, ich merke, meins ist nett, die kriegen eine Not mit, oh, jetzt beten wir und sofort, Jesus, weg damit, weg damit. Und ich habe gelernt, meiner Seele erstmal Platz zu lassen, zu sagen, okay Gott, so ist es. Ich nehme das wahr, ich tue meinem Herz was Gutes und ich bringe es erstmal zu Jesus und sage, so ist es. Das auszubreiten vor Jesus und der zweite Schritt ist die Bitte. Der Psalm geht weiter und endet mit einer Vertrauensäußerung und sogar mit einem Lob. Ich aber vertraue, heißt es da. Das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung am Ende eines Weges, den der David gegangen ist. Am Anfang war ganz anderes in seinem Herzen. Und es ist eben nur möglich, weil er diesen Weg gegangen ist. Auf einmal ist wieder Platz in seinem Herzen zu sagen, und jetzt pflanze ich neu das Vertrauen hinein und ich lade dich wieder neu hinein ein in mein Herz. Hoffnung entsteht. Die Hoffnung, dass Gott doch eingreift, so wie er es schon so oft erlebt hat. Vertrauen heißt auch, ich lege mein Recht nieder, alles verstehen zu müssen. Ich glaube, ich kann manchmal nur Gott vertrauen, wenn ich ihm das Recht niederlege, alles verstehen zu müssen. Dieses Recht habe ich nicht. Ich bin Mensch, Gott ist Gott und manches werde ich nicht verstehen. Und wenn ich diese Klage oder dieses, ich hätte doch ein Recht, nicht scharf loszulassen, dann glaube ich, werde ich nicht in den Frieden kommen. Von daher ist ein Schritt manches Mal auch zu sagen, ich vertraue dir und damit gebe ich dir zurück, was war, auch was kommen wird. Ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Und verrückterweise am Ende jubelt er. Er sagt, ich juble darüber, dass du mich retten wirst. Auf einmal merkt man, es ist so viel passiert in ihm. Er ist einen Weg gegangen und er kann wieder jubeln. Dass er retten wird. Und für uns als Christen heißt das zwei Sachen. Es gibt die Rettung hier in dieser Welt und wir beten um das Wunder. Wir beten auch weiter für die Ukraine und für all die anderen Nöte in unserer Welt, dass Gott das Wunder tut. Und wir glauben, dass Gott Wunder tut. Und wir wissen als Christen, es gibt auch diese Hilfe und diese Rettung in der Ewigkeit. Manches wird leidvoll bleiben in dieser Welt. Aber wir wissen, wir werden die Ewigkeit bei unserem himmlischen Vater erleben und dort wird er all unsere Tränen abwischen. Viele Klagepsalmen gehen genau diesen Weg, könnt ihr mal durchlesen. Und da heißt es in einem zum Beispiel im Psalm 30, du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt. Du hast mir die Trauerkleider ausgezogen und mich mit einem Festgewand gekleidet. Unglaublich, was Gott tun kann, so ist er. Über dem Klagen, dem Ausschütten vor Gott merke ich, ich werde den Mist los, ich kann den nächsten Schritt gehen, ich kann ihn neu bitten und Hoffnung haben und manches Mal in eine tiefe Stille hineinkommen, die nur Gott schenken kann. Und manchmal auch nicht. Psalm 88 zum Beispiel fängt an mit Gottesferne und er endet mit Gottesferne. Und noch damit, dass er sagt, ja, und all meine Freunde sind auch fort. Er beginnt mit Klage und er endet mit Klage. Auch diese Momente gibt es, auch diese Zeiten gibt es, wo wir beginnen und enden mit Klage und wo wir keinen Lichtblick sehen. Und wir müssen nicht künstlich irgendwelche Lichtblicke uns herzaubern, wo sie einfach nicht da sind und wo unser Herz sie gerade nicht sehen kann. Aber trotzdem, lassen wir es nicht los, sondern klagen und schmeißen es auf Gott und bleiben mitten in dieser tiefsten Not mit Gott in Verbindung. Das ist kein Problem für Gott. Er hat es am Kreuz, hat es ausgehalten. Er weiß, wie es uns geht. Zum Schluss ein paar praktische Tipps. Wir können Psalmen beten, ich habe es schon erwähnt. Worte finden, die wir selber in Zeiten nicht haben. Wir können eigene Klagegebete sprechen und ich rate euch, das laut zu machen. Ein Tipp von mir, mit dem Auto irgendwo hinfahren, wo sonst niemand ist, bin mal am Waldrand auf dem Parkplatz und dann ging es los. Dann kriegt es keiner mit. Dann habe ich die Möglichkeit, rauszuheulen, zu schreien, wie auch immer es ist. Ich kann Klage aufschreiben, in Worte fassen und dann habe ich sichtbar und merke auf einmal, was in mir ist. Ich kann Klage malen. Eine Art der Gottesbegegnung ist für mich immer, die Situation zu malen. Wie geht es mir denn gerade? Ich bin kein großer Maler, aber ich mache dann irgendwie das Gekritzel und denke, boah, so ist es. Das ist meine Not. Und die klage ich dir und dann frage ich Jesus, hast du mein anderes Bild? Und dann kritzel ich weiter und ganz oft ist auf einmal ein neues Bild entsteht, wo ich denke, ach, so siehst du das Gott. Man kann Klage körperlich ausdrücken, ob man tanzt oder ob man stampft oder was auch immer oder ob man rennt oder wie auch immer das ist, ob man die Fäuste irgendwie mit seinem Körper auszudrücken, wie es einem geht. Man kann sich vors Kreuz stellen oder knien und zu merken, okay, ich gucke dich an, Jesus Christus, und du hast es ausgehalten und deshalb habe ich den Mut, auch mein Herz ganz zu öffnen und ehrlich zu sein. Und manchmal schenkt Gott dann eine heilige Stille hinein in unser Herz, einen Raum, wo Gott Neues hineinsprechen kann und Dinge neu werden können. Ingo Scharwächter, ich kenne ihn nicht, habe ich im Internet gefunden, dieses Zitat, hat in wunderbarer Weise zusammengefasst meine Predigt. Ich darf ihm auch klagen, was mich bedrückt. Darf ihm meine Fragen stellen, die wie lange noch fragen und die warum fragen. Ich brauche sie nicht in mich hineinzufressen, sondern kann sie vor Gott bringen. Diese Erkenntnis verwandelte mein Bild von Gott. Gehorsam, Vertrauen, Dankbarkeit, das waren bisher die Haltungen, von denen ich wusste, dass sie Gott gebühren. Nun eröffnete sich mir ein neuer Raum in der Beziehung zu Gott. Ein Raum, in dem auch Dunkles seinen Platz hat und in dem Gott einfach zuhört und Anteil nimmt. Amen. Um in Ruhe zu klagen, braucht man wahrscheinlich viel mehr Zeit, als wir uns jetzt die Zeit nehmen. Aber dennoch wollen wir jetzt miteinander einen ersten Schritt tun. Ihr habt den Psalm 13 vor euch liegen und auf der Rückseite steht mein Klagegebet. Und ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten, was ihr tun könnt. Die Band wird im Hintergrund spielen. Ihr könnt die Augen zumachen oder dann ihr könnt Stück für Stück entweder den Psalm 13 lesen, ein Vers nach dem anderen und gucken, sind das genau die... Birgit geht auch noch rum, wenn jemand noch Zettel braucht. Wir haben es probiert, ordentlich gut zu verteilen. Ihr könnt ihn lesen und für euch dann einfach Gebete, Klagegebete formulieren. Ihr könnt auf der Rückseite mal beginnen, euer Klagegebet aufzuschreiben, wie es einfach in eurem Herz ist. Ein Zettel für euch, die sammeln wir nicht ein. In Bezug auf dich persönlich, in Bezug auf Menschen um dich, die Weltsituation. Oder du machst einfach die Augen zu und sprichst dein Klagegebet in der Stille. Oder vielleicht heißt dein Gebet auch: Jesus, hier ist mein Herz. Ich ahne, da ist irgendwas in meinem Herz, aber eigentlich kann ich es gar nicht ausdrücken. Zeig mir doch mal, wie das ist in meinem Herz. Ich mache mich auf zu meinem Herz, zu meinen Gefühlen. Wir enden diese Stille nach ein paar Minuten mit dem Lied vom Band, dann: Jesus, hier ist mein Herz, das ist mein Geschenk an dich.